NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Heute mit Torben Hildebrand. Schönen guten Abend. Die Krise bei Volkswagen, das ist unser Thema. Europas größter Autobauer ist ins Schlingern geraten und viele Mitarbeiter bangen um ihre Jobs in Niedersachsen und in den anderen deutschen Werken.
Die Anspannung ist deutlich merkbar bei den Beschäftigten. Ich denke, das ist deutlich mehr, als es in der Vergangenheit war.
Wir kämpfen natürlich um den Erhalt unserer Arbeitsplätze für die ganze Region. Es ist ja ein bisschen mehr als nur sparen.
Das ist halt eben das, was ich halt eben schade finde, dass wir halt eben nicht wissen, was unser Management eigentlich wirklich bezwecken möchte.
Wir kämpfen. Wir kämpfen für alles. Und für unsere Arbeitsplätze und dass unser Werk auch weiter bestehen bleibt.
Und wir kämpfen zusammen, alle.
Es gibt so viele Fragen rund um die VW-Krise und die wollen wir heute beantworten mit meiner Kollegin und VW-Expertin Hilke Janssen. Mit ihr schauen wir, wie eine Lösung aussehen könnte. Und später in der Sendung haben wir auch noch Sebastian Lechner zu Gast. Er ist CDU-Fraktionschef im Niedersächsischen Landtag und er kritisiert, wie sich Ministerpräsident Weil in der VW-Krise verhält. Das alles jetzt bei Unser Thema. Auf geht's. Die Krise bei Volkswagen, die ist sehr, sehr komplex und wir bringen uns jetzt erstmal auf Stand. Was bisher geschah? Johannes Koch fasst die Ereignisse der vergangenen Wochen zusammen.
Es ist der 2. September, als die Krise bei Volkswagen so richtig Fahrt aufnimmt.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Der Volkswagen-Konzern schließt Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen bei der Kernmarke nicht mehr aus.
Konzernchef Oliver Blume wendet sich an diesem Tag in einem Firmenvideo an seine Belegschaft.
Das wirtschaftliche Umfeld hat sich nochmals deutlich verschärft.
Knapp eine Woche später kündigt VW eine Reihe von Tarifverträgen. Auch die seit 30 Jahren gültige Beschäftigungsgarantie ist nun gestrichen. Eine Kampfansage für Betriebsratschefin Daniela Cavallo.
Diesen Weg zu gehen und die Beschäftigungssicherung aufzukündigen, ist eine neue Art der Unternehmenskultur.
Von nun an vergeht kaum eine Woche ohne VW-Schlagzeilen. Noch bevor Arbeitnehmer und Unternehmen in neue Tarifverhandlungen starten, berichten mehrere Medien, Volkswagen wolle 30.000 Stellen streichen. Schnell wird die Zahl dementiert. Doch die VW-Krise beschäftigt zu diesem Zeitpunkt längst auch die Politik. Am 25. September erklärt Ministerpräsident Stefan Weil im Landtag:
Volkswagen muss wettbewerbsfähig sein. Das ist Grundlage sowohl für den langfristigen wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens wie für sichere Arbeitsplätze.
An beidem ist das Land interessiert. Schließlich hält Niedersachsen selbst Unternehmensanteile, sitzt im Aufsichtsrat und fordert auf Werksschließungen zu verzichten. Ende September. Die Tarifverhandlungen beginnen, begleitet von 5.000 VW-Beschäftigten, die vor dem Tagungsort demonstrieren.
Volkswagen gehört auch uns, der Belegschaft.
Und die fordert 7% mehr Lohn. Undenkbar für VW-Verhandlungsführer Arne Maiswinkel.
Die Lage des Unternehmens ist ernst. Wir brauchen Produktivitätssteigerungen, wir brauchen Kostenentlastungen.
Was das Unternehmen damit meint, wird gut einen Monat später deutlich. Drei Werke sollen offenbar schließen, zehntausende Jobs gestrichen werden. Wer im Unternehmen bleibt, soll auf Lohn verzichten, mindestens 10% weniger. Die angeblichen internen Pläne macht Betriebsratschefin Cavallo publik.
Für solche Botschaften an die eigene Belegschaft fallen mir hier nur zwei Beschreibungen ein. Peinlich und dreist.
Die Sorge bei der Belegschaft, sie wächst seit Anfang September immer weiter.
Man macht sich Sorgen. Was wird aus mir? Werde ich arbeitslos?
Erst kam die Angst, dann kam aber die Enttäuschung, weil sowas hatten wir bei Volkswagen noch nie. Und jetzt kommt die Wut.
Ende November ergreifen dann die Arbeitnehmer die Initiative, schlagen dem Unternehmen vor, wir verzichten auf Geld und arbeiten dafür dort weniger, wo die Aufträge fehlen. Für die Gewerkschaft ist klar:
Mit dem, was wir hier skizziert haben, gehen wir sehr, sehr stark an die Grenzen dessen, was den Beschäftigten auch zumutbar ist.
1,5 Milliarden Euro würde dieser Sparplan bringen, rechnen die Arbeitnehmervertreter vor. Einen Tag später gehen dann die Tarifverhandlungen in die nächste Runde.
Da ist jetzt Volkswagen am Zug,
sagt die IG Metall. Doch eine Einigung, die gibt es wieder nicht. Betriebsrat und Gewerkschaft drohen längst mit massiven Warnstreiks ab Dezember. Die VW-Welt, so scheint es, sie ist seit September aus den Fugen geraten.
Hilke Jansen ist bei mir, unsere VW-Expertin in der Redaktion Landespolitik und Wirtschaft. Hilke, seit 2011 beschäftigst du dich mit Volkswagen.
Ganz schön lange.
Im Detail, genau, die Zeit geht dahin. Erstmal schönen guten Abend.
Guten Abend.
Schön, dass du da bist. Du hast ja einige Krisen in deiner Laufbahn schon beobachtet, begleitet journalistisch. Mhm. Als jetzt im September der Sturm losgebrochen ist, was hast du da gedacht?
Ich habe es ehrlich gesagt absolut für undenkbar und unmöglich gehalten. Das war mein allererster Reflex, als so die ersten Botschaften aus Wolfsburg kamen, dass tatsächlich über Werksschließungen in Deutschland nachgedacht wird, habe ich gedacht, das habe ich einfach für gesellschaftlich, politisch und wirtschaftlich immer undenkbar gehalten. Das ist, war für mich lange so ein Heiligtum, diese deutschen Werke, und das ist es jetzt nicht mehr.
Das heißt, das erste Mal seit Jahrzehnten wird über Massenentlassungen, über Werksschließungen geredet. Was war das für ein Moment, wenn wir es historisch sehen?
Das ist natürlich ein absoluter Tabubruch gewesen. So hat es ja auch die Gewerkschaft und der Betriebsrat haben es ja auch so benannt. Und es gab ja immer nur ein höher, schneller, weiter, sowohl unter Martin Winterkorn als auch unter Herbert Diess, als auch unter Oliver Blume. Man macht Milliarden Gewinne, Milliarden Umsätze. Es ging immer nur wirklich höher, höher, besser, besser. Und so ein Einschnitt und so ein auch ein Eingeständnis, dass es nicht läuft im eigenen Land, das haben wir einfach seit Jahrzehnten nicht gesehen.
Und dieses Miteinander, Konzernmanagement auf der einen Seite, Belegschaft, Arbeitnehmerseite auf der anderen. Dieses Miteinander war ja in Deutschland einzigartig. Was ist da kaputt gegangen in dem Moment?
Ja, das haben ja auch viele als Familie so bezeichnet, auch diese besondere Mitbestimmung bei Volkswagen, dass im Prinzip Entscheidungen auch im Aufsichtsrat dann am Ende immer gemeinschaftlich getroffen wurden, sowohl vom Vorstand als auch vom Betriebsrat als auch von der Politik. Man hat sich irgendwie immer zusammengerauft, um das Beste am Ende für alle rauszuholen. Man hat sich als Familie auch gefühlt, auch die Belegschaften formulieren das ja oft so, dass sie so in dieser VW-Familie sind und sich jetzt so ein bisschen verraten fühlen. Das ist jetzt, glaube ich, zerbrochen tatsächlich. Das empfindet man doch in der Belegschaft als absoluten Vertrauensverlust und Schlag ins Gesicht.
Was sind diesmal die Probleme? Da kommen ja einige zusammen.
Jahrelang war Volkswagen in so einem paradiesischen Zustand. Man hat Milliarden verdient. Es kam immer der dicke Scheck aus China. Da war man teilweise Marktführer. Da hat man unheimlich viel Geld verdient. Audi und Porsche im Konzern haben wahnsinnig viel Geld verdient. So dass es auch jahrelang nicht weiter aufgefallen ist, dass diese Marke VW, also überall, wo das VW-Logo dran klebt, Polo, Golf, Touran und so weiter, dass es dieser Marke eigentlich nicht so gut ging, beziehungsweise die ist so vor sich hingekrepelt, die Rendite war nicht so doll, war aber auch nicht weiter schlimm, weil insgesamt im Konzern hat man wahnsinnig viel verdient. Jetzt hat sich die Lage insgesamt geändert. Europäischer Automarkt ist nach Corona deutlich geschrumpft. Diese Ertragsperlen Audi und Porsche bringen nicht mehr das Geld, was man bisher so erwartet hat. Also es gibt so Einbrüche an verschiedenen Stellen. Das heißt, insgesamt wird weniger Geld verdient. Und jetzt fällt umso mehr auf, hups, diese Marke VW, da müssten wir eigentlich auch mal ran. Da gibt es jetzt doch Überkapazitäten. Wir haben Werke, die nicht ausgelastet sind. Wir verdienen zu wenig Geld in den Werken. Also insgesamt so eine große Gemengelage, die jetzt so richtig hervorbricht, weil jetzt eben die Probleme auf der Welt größer werden.
Das heißt, die Probleme gab es eigentlich schon lange. Sie wurden durch viel Geld übertüncht sozusagen.
Genau so.
Jetzt bröckelt der Lack ab und jetzt guckt man hinter die Fassade und sieht, so können wir nicht mehr weitermachen.
Ja, jetzt ehrlicherweise muss man sagen, die VW-Chefs haben das im Prinzip auch immer so formuliert. Aber da muss man vielleicht sagen, auch weil der Betriebsrat sehr mächtig ist in Wolfsburg, auch weil die Politik immer Interesse eher hat an Arbeitsplätzen, hat man immer Wege gefunden, um so weiterzumachen. Wenn man ganz ehrlich ist, hätte man vielleicht schon vor 10, 15 Jahren sagen müssen, die deutschen Werke laufen vielleicht nicht mehr ganz so doll. So ein Werk wie zum Beispiel Osnabrück, brauchen wir das wirklich? Also rein wirtschaftlich betrachtet wissen wir das, dass es der Marke nicht gut geht. Aber jetzt ist es zum ersten Mal so richtig zutage gebrochen.
VW hat ja schon einige Krisen durchgemacht. In den 70ern große Absatzprobleme beim Käfer. Da war dann der Golf die Rettung. 90er Jahre auch zu viel Personal für zu wenig Aufträge. Da kam die Vier-Tage-Woche als Lösung. Wenn wir jetzt mal auf die heutige Krise gucken, gibt es da auch irgend so ein, ich nenne es mal Bam-Moment, gibt's den Schlüsselmoment, dass man sagt, okay, damit reißen wir das Ruder rum, da kommen wir mit raus? Oder geht das diesmal gar nicht?
Ich glaube, das geht nicht, weil es so viele verschiedene Dinge sind, die man jetzt bräuchte. Ein großes Problem ist ja Elektromobilität. Also das ist ja nichts, was im Moment gut funktioniert. Es müsste aber eigentlich funktionieren in Zukunft. Wir sehen aber auch da die Werke jetzt Emden und Zwickau, die schon umgebaut sind auf Elektromobilität, überhaupt nicht ausgelastet. Menschen kaufen in Deutschland keine Elektroautos. Auch Elektroautos in China funktionieren nicht. Die chinesischen Wettbewerber haben da längst aufgeholt, VW überholt. VW hat keine günstigen Modelle im Angebot. Also da kommt viel zusammen und gleichzeitig eben das, was das Management immer betont, hohe Arbeitskosten in Deutschland, gut bezahlte VW-Mitarbeiter, die zu wenig Arbeit haben. Also ich glaube tatsächlich, so leicht ist es nicht, aus dieser Krise zu kommen, weil man an mehreren Stellen diese Stellschrauben einfach enger oder den Gürtel enger schnallen muss.
Über die Werke und über die Elektromobilität sprechen wir gleich hier bei NDR1 Niedersachsen. VW in der Krise, das ist unser Thema heute Abend und Hilke Jansen ist weiter bei mir, unsere NDR-VW-Expertin. Hilke, Stichwort Werkschließung, kommt VW drumrum oder gibt's den Kahlschlag tatsächlich?
Boah, wenn ich das wüsste. Ich glaube, da sehr viele Menschen machen sich darüber Gedanken. Ich glaube inzwischen, mit dem, was man so zwischen den Zeilen liest in Wolfsburg, glaube ich, wir steuern zumindest darauf zu. Es ist ja, viele Beobachter haben gesagt, ach, das ist irgendwie nur so eine Drohgebärde jetzt vor der Tarifrunde. Ach, die meinen das gar nicht ernst. Nachdem aber jetzt die IG Metall schon Lohnverzicht in der Tarifrunde angeboten hat, habe ich aus Wolfsburg immer noch weiter gehört, so zwischen den Zeilen, ach, das reicht ja sowieso nicht und Werkschließungen schließen wir weiter nicht aus. Das heißt, mir scheint der Graben wirklich extrem tief zu sein. Und wenn man sich, glaube ich, ganz ehrlich machen würde, und auch der Betriebsrat gibt ja zu, wir haben Überkapazitäten, wir produzieren Dinge nicht mehr, die gebraucht werden, die Kunden kaufen unsere Sachen nicht. Wenn man sich ganz ehrlich machen würde und in einem anderen Unternehmen, das nicht VW wäre, würde man wahrscheinlich um eine Werkschließung nicht drumherum kommen.
Aber wenn ich VW wäre und ich will die Kosten senken, ich will weit über 100.000 Menschen beim Lohn drücken, dann sind doch Werkschließungen ein super Drohmittel, oder? Ich drohe als Volkswagen, ich mache euch die Werke zu, es sei denn, ihr kommt mir beim Lohn entgegen. Ist es nicht genau dieses Spielchen?
Ja, das vermuten ja auch viele, dass das Druckmittel ist. Ich glaube, das Problem ist oder was man einmal mitdenken muss, ja, man kann jetzt alle im Lohn drücken und dann hat man deutlich weniger Kosten. Ich glaube, das Problem ist trotzdem, dass du deine Überkapazität nicht wegkriegst. Du hast dann immer noch 2, 3 Werke, mit denen du im Prinzip kein Geld verdienst. Also im Moment ist es so ein Werk wie Osnabrück, da wirft VW im Prinzip jeden Tag Geld aus dem Fenster. Und das willst du als Wirtschaftsunternehmen natürlich nicht. Das musst du irgendwie eindämmen. Und selbst mit billigeren Arbeitskräften ist es immer noch so, dass so ein Werk ohne Aufträge ja nicht funktioniert. Und das muss man einfach mitdenken in dem Fall. Darum glaube ich, diese Werkschließungen sind tatsächlich nicht ausgeschlossen.
Da sagt die Gewerkschaft, da sagt der Betriebsrat, dann versorgt bitte Osnabrück mit Folgeaufträgen. Gebt uns ein Auto, was wir da bauen. Ja. Die können ja bauen, die warten nur auf Arbeit. Ist sowas denkbar?
Ich glaube nicht. Wir haben gesehen, Porsche hat jetzt zuletzt einen Auftrag sozusagen zurückgezogen. Nach der Tarifrunde gibt es jetzt die Planungsrunde bei Volkswagen, was nichts anderes heißt, als alle setzen sich wochenlang zusammen, reden sich die Köpfe darüber heiß, darüber, welches Werk produziert eigentlich in Zukunft welches Fahrzeug. Also was wird in Hannover gebaut, was wird in Wolfsburg gebaut zum Beispiel. Und Osnabrück steht im Moment einfach blank da. Die haben ab 2026 schlicht keine Aufträge mehr. Und wie schon gesagt, es gibt eher Überkapazitäten. Das heißt, früher war es noch so, da hätte man ja, hätte jetzt ein anderes Werk gesagt, kommt, nehmt hier noch einen halben Auftrag von uns und dann kriegt ihr noch einen Viertelauftrag aus dem anderen Werk und dann mauschen wir uns das so zurecht und alle haben am Ende so ein bisschen, ich glaube, diese Zeiten sind vorbei. Aber mal sehen, wie sie sich am Ende einigen. Aber ich glaube, wenn eben keine Arbeit da ist, braucht man eben auch kein Werk.
Sind harte Nachrichten für die Belegschaft in Osnabrück, aber nochmal, das müssen wir auch dazu sagen, noch ist nichts entschieden. Ne?
Überhaupt nicht.
Es kann plötzlich die Wende geben.
Und ich nenne Osnabrück immer als Beispiel, weil das schon jahrelang im Konzern immer so ein bisschen ein Standort war, über den immer schon gesagt wurde, ja, das ist ein Überlaufwerk, die kriegen dann mal hier einen kleinen Auftrag und da eine Spezialserie, aber die haben halt kein eigenes Produkt, ne? Nicht so wie der Golf in Wolfsburg oder so. Aber es kann natürlich theoretisch genauso Emden treffen, könnte, wenn es überhaupt einen Standort trifft. Ist völlig unklar und das ist ja auch das Fiese gerade, finde ich, dass diese Belegschaft auch so wahnsinnig lange im Unklaren gelassen wird. Diese Drohkulisse hängt ja seit Wochen über dieser ganzen Belegschaft und keiner weiß am Ende, trifft es mich oder trifft es jemand anders.
Hm. Und wo du Emden ansprichst, das ist wieder ein Werk, ist ein industrielles Zentrum oben im Nordwesten. Nach unten, nach oben, nach rechts, nach links kommt sonst nicht viel. Das ist nah am Wasser, nah am Strom, wäre auch irrsinnig, Emden zuzumachen. Ne? Also darüber reden wir ja eigentlich, nach welchen Kriterien wird denn so ein Werk zugemacht? Gerade wenn ich Elektroautos bauen will, da ist Emden umgerüstet.
Ja.
Schwierig,
es,
ne?
Total schwierig. Ich hätte auch immer gesagt, naja, Emden kann man nicht aufgeben, weil die produzieren das, Elektroautos, die wir in Zukunft ja brauchen werden. Es bleibt ja dabei, es gibt ein Verbrennerverbot ab 2035. Wir werden diese Verbrenner nicht ewig bauen. Aber die Auslastung in Emden ist offenbar katastrophal. Das heißt, kann man sich das leisten, so ein Werk jetzt sozusagen 3 Jahre mit durchzuschleppen, bis vielleicht das Elektroauto wieder anläuft oder nicht? Und das können wir natürlich von außen auch nicht wirklich beurteilen, weil wir können nur die sehr wenigen Zahlen, die der Vorstand überhaupt rausgibt, aber wir können natürlich auch nicht da weiter reingucken, was da, wie groß die Not wirklich ist.
Hier machen wir ganz kurz einen Punkt. Von Osnabrück und Emden schauen wir nach Wolfsburg zum Stammwerk. Da sind die Beschäftigten auch verunsichert, weil sie nicht wissen, wie es weitergeht. Nach Jahren der Sicherheit ist da, wir haben es vorhin schon gesagt, ja, eine Welt zusammengebrochen. Wie die VW-Beschäftigten fühlen, dem ist meine Kollegin Sabine Haus ja mal auf den Grund gegangen. Und zwar an einem besonderen Ort in Wolfsburg, in der Tunnelschenke. VW-Stammkneipe sozusagen, direkt am Werkstor Nummer 17. Und da hat sich die Kollegin mit VW-Mitarbeitern an die Theke gesetzt.
Brunos Tunnelschenke liegt am großen VW-Mitarbeiterparkplatz direkt vor Werkstor 17. Viele trinken an diesem Vormittag hier vor ihrer Schicht noch einen Espresso. Die Stimmung eher gedrückt. Am schlimmsten fühle es sich derzeit aber an, dass man so in der Luft hänge, sagt einer, der seinen Namen lieber nicht im Radio hören will.
Haben wir noch einen Job? Werden wir rausgeschmissen? Oder was ist denn jetzt los? Keiner sagt uns was, wie es jetzt wirklich ist. Und da mache ich mir den meisten Kopf drum. Diese Ungewissheit. Ja. Nicht für mich, für die jüngere Generation, die jetzt gerade Familie gegründet haben, Haus gekauft haben oder gebaut haben.
Wer bei VW arbeitet, der konnte sich immer sicher sein, einen guten Job zu haben, verdiente meist mehr als anderswo. Die meisten, die an diesem Tag in Brunos Tunnelschenke vorbeischauen, arbeiten seit mehr als 30 Jahren bei dem Autobauer und sind überrascht von dem, wie sie sagen, scharfen Ton, der nun vom Management angeschlagen wird. Sie wünschen sich vielmehr ein Gefühl von Zusammenhalt.
Ja, auf alle Fälle. Ne? Und ich erwarte vom Management nicht, dass sie sagen, dass du zu teuer bist, sondern ich erwarte vom Management, dass wir alle an einen Strang ziehen, nichts anderes. Ich habe immer nur Probleme, wenn die eine Gruppe, die so viel verdient, sagt der anderen Gruppe, die weniger verdient, du bist zu teuer.
VW sei immer wie eine große Familie gewesen, sagt auch Kneipenwirt Bruno Corigliano. In der Region Braunschweig-Wolfsburg-Salzgitter kenne außerdem jeder jemanden, der bei VW oder bei einem Zulieferer arbeite. Alle seien vom Erfolg des großen Arbeitgebers mittel- oder unmittelbar abhängig, sagt auch Schanktechniker Stas Lavrentides. Aus Solidarität habe er sich deshalb gerade jetzt einen neuen VW bestellt, erzählt er, während er die Zapfanlage reinigt.
Habe ich mir wieder eine neue Kette bestellt? Ist das vielleicht nicht viel, aber das ist immerhin eine kleine Unterstützung für meinen Staat und für meine Freunde.
Also kann ich aufdrehen?
Nee, noch nicht, ich muss noch rausjagen.
Was haben Sie ein E-Auto gekauft?
Um Gottes Willen. Ich fahre teilweise 700 Kilometer pro Tag. Wie soll das machen?
Das Thema E-Auto kommt nicht gut an bei Bruno in der Kneipe. Kaum einer seiner Gäste fährt eins. Zu teuer, sagen sie. Branchenkenner sagen, die deutsche Automobilindustrie habe die E-Mobilität weitestgehend verschlafen. Und trotzdem, die meisten hier in Brunos Tunnelschenke hoffen, dass am Ende doch alles wieder gut wird, so wie auch schon in den vergangenen 30 Jahren.
Aber wir sind positiv. Oder?
Wir müssen
mal positiv denken. VW ist unser Mama.
Mit seinen Sorgen sei man wenigstens nicht allein, sagt einer der Gäste noch beim Rausgehen. Hier bei Bruno in der Tunnelschenke, direkt vor Werkstor 17.
Hilke Jansen ist noch bei uns. Hilke, schauen wir noch einmal ganz kurz auf die drohenden Werksschließungen und die Unsicherheit. Kann sich die Politik das im Moment überhaupt erlauben, Werke zuzumachen? Wir sind kurz vor einer Bundestagswahl. Da möchte doch kein Politiker, auch kein Ministerpräsident, in einen Wahlkampf gehen und sich hinstellen und sagen, ja, ich konnte es nicht verhindern. Ne?
Ja, Politik in einer katastrophalen Lage im Moment. Es kann im Prinzip nichts richtig machen. Ich finde es immer wichtig, genau hinzuhören. Man muss genau hinhören, was der Ministerpräsident gerade sagt, was die stellvertretende Ministerpräsidentin sagt. Die sind sehr vorsichtig in ihren Formulierungen. Die sagen immer, aus unserer Sicht könnte man Werksschließungen vermeiden. Wir wollen vermitteln, wir tun alles dafür das. Aber sie sind natürlich nicht so kämpferisch wie ein Betriebsrat, der sagt, mit uns wird es keine Werksschließungen geben. Also möglicherweise wird es am Ende so kommen, spitz auf Knopf, dass eine Landesregierung da mitentscheiden muss, eben weil es am Ende vielleicht zum Wohl des Unternehmens ist. Und das ist natürlich politisch ein Desaster, auch für einen Ministerpräsidenten in seiner letzten Amtszeit. Wenn hier ein VW-Werk in Niedersachsen geschlossen werden würde, das wäre natürlich ein ganz bitteres Kapitel, würde ich sagen, in seiner Laufbahn dann.
NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Sie sind weiter bei Unser Thema hier bei NDR 1 Niedersachsen heute Abend mit Torben Hildebrandt. Wir sprechen gleich weiter mit unserer VW-Expertin Hilke Jansen. Erstmal schauen wir aber zurück. Als Volkswagen schon mal das Wasser bis zum Hals stand, da gab es eine rettende Idee. Sie wurde als Wunder von Wolfsburg bezeichnet und damals ging es um Lohnverzicht und die Vier-Tage-Woche. Das war völlig neu. Helmut Eickhoff blickt zurück.
An die langen Verhandlungsnächte und den vielen Kaffee erinnert sich Walter Deterding noch gut. Er war vor 30 Jahren einer der Geburtshelfer der Vier-Tage-Woche bei VW. Der Gewerkschafter hat früher im Nutzfahrzeugewerk in Hannover gearbeitet. Heute ist er in Altersteilzeit.
Ja, ich war 32 Jahre alt und wir sind in die Verhandlung gegangen, weniger zu arbeiten. Das den Leuten rüberzubringen, ist schon ziemlich heavy. Für sichere Jobs. Das war immer unser oberstes Ziel.
Walter Deterding hat damals Geschichte geschrieben. Dass Beschäftigte auf einen Arbeitstag verzichten und damit auf viel Geld, sowas gab es bei einem großen Industrieunternehmen vorher noch nicht. 1994 sind die Probleme ähnlich wie heute. VW verkauft zu wenig Autos und hat rund 30.000 Mitarbeiter zu viel. Die Gewerkschaft ist zu Lohneinschnitten von bis zu 20% bereit. Mitarbeiter bekommen dafür Freizeit.
Der Laden hat ja selber 5 Tage weitergearbeitet. Nur die Leute haben 4 Tage gearbeitet. Sie haben freie Tage gekriegt. Die Kollegen haben das dann Waschtage genannt.
VW und IG Metall einigen sich damals auf ein Kunststück. Das Minus wird damals nicht vom Monatsgehalt genommen, sondern vor allem vom Jahresbonus, vom Urlaubsgeld, von künftigen Tarifsteigerungen. So haben die Beschäftigten einen Vorteil. Das Monatsgehalt bleibt gleich, obwohl sie weniger arbeiten.
Also monatlich hat man es nicht gemerkt. Der Facharbeiter Egglohn war bei 4.099 D-Mark und der hat dann praktisch von Dezember auf Januar wieder das gleiche Geld bekommen. Aber auf Jahresbasis haben die Kolleginnen und Kollegen Geld verloren.
In den 90er Jahren handhaben die VW-Werke und Abteilungen die Vier-Tage-Woche ganz unterschiedlich. Es gibt rund 150 verschiedene Dienstplanvarianten. Ist die Vier-Tage-Woche ein Modell für die heutige Krise? Erk Piening ist Wirtschaftswissenschaftler an der Uni Hannover. Eines seiner Fachgebiete, Personalplanung von Unternehmen. Er ist zurückhaltend.
Die Arbeit kommt in der Form nicht mehr zurück. Und deswegen wäre ich ein bisschen skeptisch, ob das eine Dauerlösung ist, über diese 4-Tage-Woche zu argumentieren.
Piening betont, der Automarkt schrumpft insgesamt und in E-Autos stecken weniger Teile und weniger Arbeit. Deswegen rät er, sollte VW die Belegschaft verkleinern. Die 4-Tage-Woche könnte dafür eine Brücke sein.
Es gehen ja jedes Jahr Menschen beispielsweise in Ruhestand, dass man da auf natürlichem Wege und auch sehr schonend Personal abbauen kann und das Kostenproblem zumindest temporär durch diese 4-Tage-Woche kompensieren kann.
Auch der frühere Betriebsrat Walter Deterding ist überzeugt, die aktuellen Probleme lassen sich lösen, wenn sich VW und Gewerkschaft an die 4-Tage-Woche erinnern, zumindest an Teile davon.
Ich bin ein Babyboomer, einer der Ersten. Ich bin jetzt praktisch schon zu Hause. Die brauchen, wenn wir das intelligent machen, nicht wieder ersetzt werden.
Die 4-Tage-Woche von damals war übrigens mehr als ein Provisorium. Sie galt 12 Jahre lang, bis 2006.
Hilke Jansen ist noch bei mir, unsere Kollegin aus der Redaktion Landespolitik und Wirtschaft, eine Kennerin des VW-Konzerns. VW argumentiert ja, Deutschland ist als Standort zu teuer. Wir haben Überkapazitäten und diese Überkapazitäten, die könnten sich ja auch durch die Elektromobilität streng genommen noch verschärfen. Was ändert sich in der Produktion, in den Fabriken, wenn die Elektromobilität hochläuft?
Genau. Elektroautos bedürfen sozusagen weniger Arbeit, die haben insgesamt weniger Teile. Das heißt, man braucht auch weniger Menschen, um die zusammenzuschrauben. Die brauchen zum Beispiel viel weniger Teile als ein normales Verbrennerauto. Zum Beispiel hat ja ein Elektroauto nicht jetzt diesen normalen, komplizierteren Verbrennermotor, sondern der ist einfach anders gebaut. Insgesamt weniger Teile, die gebraucht werden. Von daher wird auch in den Werken jetzt weniger Arbeit benötigt. Das heißt, man sieht schon in den Fabriken, die umgerüstet haben, Zwickau und Emden, die brauchen insgesamt weniger, also im Vergleich zum Verbrennerbau, brauchen die einfach weniger Personal. Dazu kommt insgesamt Thema Elektromobilität. ist halt wahnsinnig teuer. Ne? Man braucht, VW und andere Konzerne brauchen wahnsinnig viele Milliarden, um das überhaupt hochlaufen zu lassen. Die ganze Entwicklung kostet viel Geld, die ganze Software kostet viel Geld. Man braucht diese Batterien, die viel zu teuer sind im Moment noch. Das heißt, VW steckt da in so einem weniger Arbeit, aber gleichzeitig massive Kosten in so einer Falle im Moment und das kriegen sie nicht aufgelöst.
Das war doch aber absehbar, dass das teuer wird und dass man weniger Leute braucht.
Absolut.
Aber jetzt fangen wir an, ad hoc Hals über Kopf Rettungskonzepte zu entwickeln. Hätte man das nicht vor 5 oder vor 10 Jahren planen können? Wie viele Leute brauche ich an dem Tag X?
Man hat aber natürlich mit einer völlig anderen Nachfrage gerechnet. Man ist natürlich davon ausgegangen und Analysten haben schon vor Jahren immer gesagt, Elektromobilität ist eine Wette auf die Zukunft. Das ist nicht ausgemacht, dass das funktioniert. Und im Moment, ich glaube nicht langfristig, aber im Moment sehen wir, dass es so nicht funktioniert. Auch weil Volkswagen keine bezahlbaren Modelle hat, wie wir ja wissen. Niemand hat oder wenige Leute haben 60.000 oder 70.000 Euro in der Tasche, um sich ein neues Elektroauto zu kaufen. Das heißt, die Annahmen oder die Berechnungen von VW waren, glaube ich, nicht per se falsch. Man hat nur einfach mit einer deutlich höheren Nachfrage gerechnet, die jetzt im Moment nicht da ist.
Du sprichst den Preis an der Elektroautos bei VW und bei anderen. Wir gucken mal auf die ID-Reihe, die Elektro-Reihe bei Volkswagen. Design, Software. Kann man sagen, VW hat da ja das Ding völlig in den Sand gesetzt, hat den Instinkt verloren und ein Produkt entwickelt am Markt vorbei?
Also ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, das ist ordentlich vergurkt, diese Elektroserie. Und das, muss man sagen, war ein Fehler von Herbert Diess, dem damaligen Vorstandschef, der ja auch kein VW-Gewächs war. Der kam von außen, der hatte wenig, ich sage jetzt mal, VW-DNA. Der hat sich das ausgedacht, so auf dem Papier, hier, das sieht modern aus, so müssen wir das machen. Aber wir haben gesehen, bei den Kunden kam es nicht an, Software hat nicht funktioniert. Und ich glaube, da sagen jetzt auch inzwischen im Nachhinein viele Leute, da ist so dieses Golfgefühl verloren gegangen. Vielleicht wäre es richtiger gewesen, einfach einen klassischen VW Golf auf Elektro irgendwie umzubauen. Und das hätten die Leute dann wenigstens noch wiedererkannt. Mit diesen ID-Modellen fremdeln, glaube ich, die Menschen, abgesehen davon, dass es dann auch noch zu teuer ist. Und da ist, glaube ich, dahin will man auch zurück bei Volkswagen, dass man sagt, man besinnt sich auf sozusagen die Tradition, wie es zum Beispiel beim Bulli ja sie auch zumindest versuchen. So dieser klassische Bulli, den gibt es elektrisch mit dem ID-Bus, der sieht zumindest noch so ähnlich aus. Aber ich würde auch sagen, diese ID-Reihe ist nicht besonders gut gelungen und das fällt VW jetzt auf die Füße.
Ja, beim ID-Bus das Gleiche, ne? Da sagen selbst Beschäftigte, das sieht aus wie ein Spielzeugauto. Ne? Also war ein Spielzeug für reiches Klientel, die haben jetzt ihren ID-Bus gekauft und im Moment ist das der Ladenhüter, ne?
Das stimmt, ich glaube, aber wenn er nur die Hälfte kosten würde, würde man so ein Spielzeugauto schon fahren.
Ja, Problem lässt sich in Deutschland zu diesen Preisen nicht herstellen. Da sind wir wieder, ne? Da beißt sich die Katze immer wieder in den Schwanz. Ne?
Genau.
Wenn wir nach vorne schauen auf das, was aktuell passiert, Gewerkschaft und Unternehmen verhandeln miteinander, wie man aus dieser Krise rauskommt. Ab Dezember drohen Warnstreiks, am 9. Dezember wird wieder verhandelt. Man hört vom Land und auch von der Arbeitnehmerseite, bis Weihnachten, bitte, bitte, muss die Kuh vom Eis. Die Leute in den Werken brauchen Klarheit. Ist das zu schaffen bis Weihnachten?
Das ist, glaube ich, wirklich ein großer Wunsch, weil niemand möchte unterm Weihnachtsbaum sitzen und nicht wissen, wie geht's mir eigentlich im nächsten Jahr? Habe ich da noch einen Arbeitsplatz oder nicht? Ich halte es im Moment für unrealistisch. 9. Dezember, nächste Runde. In der letzten Runde hat man gesehen, man hat sich 0,0 aufeinander zubewegt. Die einzige Erkenntnis nach der letzten Runde war, wir verhandeln immerhin überhaupt noch weiter. Wir setzen uns weiter an einen Tisch. Mehr ist man da sich nicht entgegengekommen. VW bleibt ja dabei. Wir wollen eigentlich -10% der Löhne erreichen. Die Gewerkschaft bietet ein Müh-Entgegenkommen an, aber man ist weiter noch sehr weit voneinander entfernt und ich glaube nicht, dass sich das dann in den 2 Wochen vor Weihnachten lösen lässt.
Keine guten Aussichten. Wir haben viel über schlechte Nachrichten, über dunkle Wolken am VW-Himmel gesprochen. Gibt es denn auch was Positives, wenn wir nach vorne schauen? Wird VW diese Krise überstehen?
Auf jeden Fall, glaube ich. Das ist jetzt ein bitteres Kapitel im Moment, ist so mein Eindruck. Aber ich glaube trotzdem, dass der Wille da ist, auch vom Vorstand, sich irgendwie zusammenzuraufen. Ich glaube, man wird am Ende irgendwie versuchen, einen gangbaren Weg zu finden, zusammen mit dem Betriebsrat und mit dem Land. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass das schmerzhaft sein wird. Aber man muss ja auch am Ende sehen, VW steht nicht kurz vor der Pleite. Selbst wenn es da Entlassungen geben sollte, selbst wenn ein Werk geschlossen werden sollte. Es gibt natürlich weiter viel Arbeit bei VW. Dieser Konzern verdient unterm Strich immer noch Milliarden und will das natürlich auch in Zukunft tun. Und das ist ja auch das, was das Management so hervorhebt. Wir brauchen im Moment Geld für Zukunftsinvestitionen, damit wir hier nicht alle baden gehen, alle gemeinsam in den nächsten 3 Jahren.
Wenn du Weihnachtsfrau wärst bei Volkswagen, was würdest du dem Unternehmen unter Weihnachtsbaum legen? Oder vielleicht auch der Gewerkschaft?
Das ist aber eine gute Frage. Eine große Portion Vernunft. Mich stört immer noch ein bisschen diese Ideologie, auch beim Betriebsrat. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, in denen es immer mehr gab für alle und in denen alle immer warm und sehr gut bezahlt da gesessen haben. Es ist eine Zeit des Umbruchs und der Transformation. Das sehen wir bei Bosch, das sehen wir bei ThyssenKrupp, das sehen wir auch bei Volkswagen. Ich glaube, das kann für viele bitter werden, aber ich glaube, wenn man mit einer großen Tüte Vernunft daran geht, dann findet man eine gute Lösung.
Dann gucken wir, dass diese Tüte unter dem Weihnachtsbaum in Wolfsburg und an den anderen VW-Standorten tatsächlich liegt. Hilke, schönen Dank, dass du heute Abend bei uns warst. Das
hat
uns, glaube ich, sehr weit nach vorne gebracht, weil wir ein bisschen Zeit hatten, noch mal ein bisschen tiefer einzusteigen. Und wir haben gleich noch einen zweiten Gast, und zwar Sebastian Lechner, CDU-Fraktionschef im Niedersächsischen Landtag. Und was der Oppositionsführer Ministerpräsident Weil in der VW-Krise vorwirft, das hören wir gleich im Gespräch mit ihm. Endspurt bei unser Thema. Es geht auf die 20 Uhr zu. Bis zur Tagesschau haben wir noch Zeit für einen Gast, und zwar für Sebastian Lechner. Er ist Vorsitzender der CDU-Fraktion im Niedersächsischen Landtag, und als Oppositionsführer guckt er darauf, was die Landesregierung in Sachen VW so macht. Und darüber sprechen wir jetzt. Hallo, Herr Lechner.
Guten Abend.
Herr Lechner, Sie fahren privat einen Charan aus dem Hause Volkswagen. Warum kein Elektroauto?
Ja, weil wir im Moment noch auf der Suche sind nach einem bezahlbaren Elektroauto, wo man hinten auf der Rückbank drei Kindersitze nebeneinander platzieren kann. So, und da gibt es natürlich den ID.Buzz, den wir uns sehr interessiert von Volkswagen anschauen. Aber zur Wahrheit gehört auch, der beginnt bei 70.000 Euro aufwärts. Und damit sind wir im Kern schon bei der ganzen Problematik auch Strategie und so weiter, Modellpolitik von Volkswagen.
Sie haben den Preis angesprochen. Sie, mutmaße ich jetzt mal, könnten sich das theoretisch leisten, aber viele offenbar nicht oder viele wollen offenbar nicht.
Naja, genau. Also es ist immer die Frage, will man das? Und dann gibt es natürlich auch noch viel Unsicherheit. Ich habe schon den Eindruck, dass viele Menschen sagen, ach, warten wir nochmal die zweite Generation der Elektroautos ab. Wir schauen mal, wie das mit der Batterie so weitergeht. Ist das wirklich alles so verlässlich? Und deswegen fahren sie jetzt ihre verlässlichen und guten Verbrennerautos weiter. Und das Alter der Flotte steigt von Jahr zu Jahr.
Batterie ist ein Thema, Preis ist ein Thema, Design ist ein Thema. Wo hat Volkswagen die größten Fehler gemacht?
Ja, also sicherlich sind wir zu spät in die Entwicklung von guten Elektroautos eingestiegen, auch zu spät eingestiegen in die Entwicklung von Batterien. Das muss jetzt mit sehr viel Aufwand, sehr viel Investition nachgeholt werden. Aber ich kritisiere auch, dass wir den Weg auch zu einseitig gestaltet haben. Wenn Sie mal überlegen, dass in China 2030 zwar 80% Steckerautos fahren werden, sind aber die Hälfte von diesen Steckerautos Hybride. Teilweise auch sogenannte, ich nenne sie so, umgekehrte Hybride, also ein Elektroauto, wo der Elektromotor der Antrieb ist, aber trotzdem es noch einen kleinen Verbrenner gibt, der die Batterie kühlt, wärmt oder deren Reichweite verlängert. Das ist im Übrigen das am stärksten wachsende Segment in China gerade. Nur leider hat Volkswagen das nicht in der Modellpalette. Und so, und diese Entscheidung der wirklich sehr einseitigen Ausrichtung, nur auf das Elektroauto zu setzen, die hat auch im Konzert der deutschen Autoindustrie, auch der europäischen Autoindustrie, nur Volkswagen getroffen.
Der Ministerpräsident macht nicht die Preise, er legt eigentlich auch nicht die Modellpalette fest. Er ist ja nicht im Aufsichtsrat für operative Entscheidungen zuständig. Was genau werfen Sie ihm vor?
Nee, das ist er nicht, aber er sitzt im Präsidialausschuss von Volkswagen. Das heißt, das ist der wirklich innerste Kern des Aufsichtsrates. Und nach allen meinen mir vorliegenden Informationen werden dort alle strategischen Entscheidungen besprochen und auch beschlossen. So, und die strategische Entscheidung, sich sehr einseitig auf die Elektromobilität auszurichten, fiel im Jahre 2016 zur Zeit der rot-grünen Landesregierung damals, angetrieben von Herrn Diess. So, und das geht jetzt nicht auf. So, und da muss man sich als Ministerpräsident, finde ich zumindest, wenn in einem Land in Niedersachsen zur Debatte steht, dass es betriebsbedingte Kündigungen geben soll, dass Werksschließungen auch zur Debatte stehen, dann muss man sich als Ministerpräsident auch mal hinterfragen, ob man tatsächlich alles richtig gemacht hat. So, da habe ich bisher noch nichts zu gehört, und das ist mein Vorwurf, den ich im Moment formuliere.
Schauen wir mal auf die Werke. Was macht man mit den Werken? Betriebswirtschaftlich wissen alle, ist ein offenes Geheimnis, ist der Standort Deutschland sehr, sehr teuer. Man könnte woanders viel, viel billiger produzieren. Was macht man mit Werken, die auf der Kippe stehen?
Also ich glaube, dass die Landespolitik insgesamt da eine klare Erwartung hat, dass es zu keinen Werksschließungen in Niedersachsen kommt. Und ich glaube auch, dass man das umsetzen kann. Das ist eine Frage der Planung, auch der Frage, wo welches Modell angesetzt wird. Vielleicht auch die Frage, wie gesagt, einer Strategieänderung und auch neuer Innovationen. Aber ich glaube, man kann es schaffen, und das sehen ja die Mitarbeiterseite ähnlich, man kann es auch schaffen, ohne Werksschließung jetzt die Krise miteinander zu bewältigen.
Also ich verstehe aus Sicht der Beschäftigten, dass man natürlich jedes Werk, jeden Arbeitsplatz in Osnabrück, in anderen Städten erhalten will. Aber wäre es nicht viel sinnvoller, wirklich aus VW-Sicht so einen Standort mit 2000 plus x Mitarbeitern aufzugeben und woanders die Kompetenzen und die Arbeit zu bündeln?
Naja, Sie müssen auch immer überlegen, ein solches Werk hat ja auch immer ein Ökosystem um sich herum. Also Zuliefererindustrie, Universitäten, Bildung, die Fachkräfte, die ausgebildet werden für das Werk. Und so ein Ökosystem als Gänze findet man jetzt auch nicht überall immer so schnell in Europa. So, und deswegen ist ja richtig, wenn man ein Werk abbaut, dann ist die Industrie auch weg. Dann geht auch die Zulieferindustrie, dann verliert sich am Ende auch die Fachkräfteausbildung dahin und so weiter und so fort. So, und deswegen ist das schon eine wichtige Strukturentscheidung, die man auch als Volkswagen-Konzern auch in Zeiten von Arbeits- und Fachkräftemangel durchaus bedenken sollte. Ja, ob man wirklich an vielen Standorten in Europa sich so schnell ein solches Ökosystem auch wieder aufbauen kann.
Angenommen, man erhält alle Werke, so wie es gerade von Ihnen gefordert, auch von der Landesregierung gefordert, von der Arbeitnehmerseite gefordert. Verschiebt man damit nicht nur das Problem? Ist es in 3, 4, 5 Jahren, sind wir da nicht wieder an derselben Stelle, dass VW sagt, wir sind nicht effizient genug? Jetzt aber wirklich?
Sie müssen auch eine Vorwärtsstrategie entwickeln. So, und deswegen will ich nochmal, wir sind jetzt bei den Kostendiskussionen, die richtig ist, aber sie ist nicht die alleinige Seite, sondern wir müssen auch vorwärts überlegen, wie stellen wir uns in der Strategie und in der Modellpolitik auf. So, und da ist zunächst einmal eine Hausaufgabe der Politik zu machen, dass ein Konzern auch die Möglichkeit hat, sich nach der Nachfrage des Marktes auch zu richten und sich in der Modellpolitik auch so aufzustellen. So, das heißt, wir müssen die Regulierung in Europa ändern. Die kann so nicht bleiben. Wir haben eine so restriktive Regulierung, die gilt nur für den europäischen Automarkt. Das gibt es nicht in Amerika, das gibt es nicht in China. Die sind viel freier, auch technologieoffener, können sich mit anderen Modellen auch auf dem Markt einstellen, haben damit mehr Möglichkeiten. So, das brauchen wir in Europa auch. Und dann erwarte ich von Volkswagen, dass sie eben auch die eigene Strategie auch offener gestaltet und eben dann sagt, wenn ich auf einen solch europäischen Markt treffe, wo eben noch sehr, sehr viele auch Neigungen haben, Verbrenner- oder Dieselautos zu kaufen und wir mit der Infrastruktur nicht so weit sind, dass ich dann eben auch schaue, wie kann ich synthetische Kraftstoffe integrieren, was kann ich da machen, wie stelle ich mich mit Hybridmodellen auf, wie baue ich meine Werke auf, wie statte ich die auf, wie rüste ich die auf, mache ich die vielleicht auch ein bisschen flexibler, was die Antriebstechnologien angeht, machen ja andere deutsche und europäische Autohersteller auch. Das erwarte ich dann auch. Und wenn Sie diese Dinge abgestimmt, vereinbart und klug in den nächsten Monaten, vielleicht ein Jahr miteinander auf allen Ebenen aufstellen und jeder seinen Beitrag leistet, dann bin ich mir sicher, kann man auch einen Weg einschlagen, der alle Werke in Niedersachsen sichert.
Sie stellen das Verbrenner aus 2035 in Frage. Da haben Sie jetzt gar nichts zu gesagt. Selbst die Arbeitnehmerseite bei VW sagt, bloß nichts mehr ändern. Jetzt volle Kraft voraus Richtung E-Mobilität. Bleiben Sie trotzdem dabei?
Ja, weil das ist nicht die gesamte Arbeitnehmerseite. Also Sie können ja mal mit den VW-Mitarbeitern sprechen, was die von dem Verbrenner aushalten. Und ich bin ein so großer Gegner dessen, weil ich will Ihnen zwei Beispiele nennen. Also wenn wir das 2035 so umsetzen würden, wären auch die modernen Hybridformen, die jetzt in China das stärkste wachsende Segment ist, mit dem kleinen Verbrenner, der die Batteriereichweite verlängert, kühlt oder aufwärmt, nicht mehr erlaubt in der Neuzulassung. Da wären wir der einzige Automarkt in der ganzen Welt, der das macht. Also in China sind es bis 2060, planen die doch noch mit, haben kein Verbrennerverbot. In Amerika, in einem großen Markt, gibt es kein nationales Verbrennerverbot. Die planen auch noch weit über das Jahr 2035 hinaus mit Modellen, die auch einen Verbrennermotor wie auch immer enthalten. Nur Deutschland und Europa meint, dass wir das hinkriegen. So, das sind alles Dinge, die machen wir nur in Europa so, nur wir, sonst niemand, und die halte ich für falsch. Ohne damit den Weg in die Elektromobilität in Frage zu stellen. Und das sagen wir auch den Vertretern der Gewerkschaften von Volkswagen. Wir sagen, der Weg in die Elektromobilität ist richtig, aber es kommt auf die entscheidende Art und Weise an. Und wir haben mit dem CO2-Preis ein Regulierungsinstrument, was die Europäische Union jetzt 27 auf dem Mobilitätssektor auch ausweitet. Und das setzt klare Anreize dafür, dass Öl, Benzin und Gas teurer werden. Daneben brauchen sie kein anderes Regelungswerk. Und da würde ich dann sagen, überlassen wir es den Unternehmen, den Technikern, den Ingenieuren, den richtigen Weg zu finden.
Trauen Sie der EU zu, die Klimapolitik so zurückzudrehen, dass der Verbrenner ab 35 oder nach 35 weiterläuft?
Noch einmal, wir drehen nicht die Klimapolitik zurück.
Das wäre es aber, ne?
Nein, also
man stellt
eben
sie auf andere Beine, aber man geht von der strikten Zahl 2035 und gar keine klimaschädlichen Fahrzeuge mehr auf den Straßen, geht man weg.
Nee, auch das nicht. Ein Auto, was nur noch einen kleinen Verbrenner hat, weil es die Reichweite verbessert, ist ein Riesenfortschritt klimatechnisch gegenüber den jetzigen reinen Verbrennern und Dieselautos. Und wir haben mit dem CO2-Preis ein Instrument, was klare Anreize setzt, klimaneutrale Mobilität zu produzieren, aufzustellen und zu forcieren. Und wir können auch mit dem CO2-Preis das Ziel, und darum geht es ja am Ende, ne? Wir müssen ja mal das Ziel im Auge behalten. Das Ziel ist ja nicht das Verbrennerverbot 2035, sondern das Ziel ist die Klimaneutralität 2045. Und die Klimaneutralität 2045 können Sie mit dem CO2-Preis im Zertifikatehandel erreichen, ohne Verbrennerverbot. So, insofern drehen wir in der Klimapolitik gar nichts zurück, sondern wir drehen einen Irrweg zurück. Insofern geht es eher um einen klügeren Weg in die Klimaneutralität als diese, den wir jetzt haben, der grandios gerade scheitert.
Vielen Dank, Sebastian Lechner.
Sehr gerne.
Das war's. Unser Thema eine Stunde lang rund um die Krise bei Volkswagen. Hier geht's gleich weiter mit Traumhaft. Ihnen noch einen ganz schönen Abend. Tschüss.